Werbung im Bergcast.
Hey, Grissi, Mann, ey, ich find's richtig, richtig nice von dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, unser Dirty Rocks Lager einmal komplett aufzuräumen und durchzulüften, bevor 2024 kommt. Und was mich jetzt interessieren würde, im Sinne aller, die hier zuhören, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du gefunden hast, mit dem wir nicht gerechnet haben und was wir an dieser Stelle vielleicht den ersten und schnellsten, die Bock drauf haben und bestellen, zur Verfügung stellen.
Jo, mein Lieber, natürlich mache ich das gerne. Ne? Dirty Rockstar ist Führungsriege noch selber aktiv im Lager und packt damit an. Ne? Also das ist ja hier noch wirklich Hands-on-Mentalität, sagt man doch so schön. Nee, was habe ich gefunden? Gar nicht so viel, ey. Das ging so viel weg und echt cool. Und ich habe eher so ganz viele geile Sachen für neues Jahr gefunden, wo sich die Leute drauf freuen können. Helme, Stiefel, Protektoren, Jackets. Wahnsinn. Auch so ein paar Stoffmuster für den ein oder anderen Rallye-Anzug und so. Richtig nice. Aber tatsächlich, und damit habe ich überhaupt nicht gedacht, sind da noch zwei Dakar FM-Kalender am Start. Da müsste er wirklich schnell sein. Also wer sich noch ein bisschen Wüstensand ins Wohnzimmer hängen will, der hat da nochmal die Chance. Zwei Stück in Weiß und dann war's das. Dann müsst ihr echt lange, lange warten, bis Ende nächstes Jahr dann, also oder Ende dieses Jahr, je nachdem wann ihr das anhört, die Kalender wiederkommen. Vielleicht kommen da auch noch mehr Kalender, weil wir mehr Ideen haben für andere Kalender.
Mann, ey, da bin ich froh, dass ich mir gleich am Anfang ein paar organisiert habe. Zwei Stück sind also noch da. Also, ihr habt's gehört, Leute, wer von euch Bock hat, sich ein bisschen Dakar FM in die eigene Wohnung zu holen, ne? Achtung, es könnte noch etwas Wüstensand rausrieseln, ja? Dann schnell auf letsgetdirty.de gehen und einen oder beide der letzten Exemplare sichern. Chrissy, ey, da wünsche ich dir auf jeden Fall ein richtig gutes Jahr. Wir hören uns jetzt ja gleich noch hier in der Folge Dakar FM, wenn wir mit Mike reden und leider über eine sehr unschöne Sache reden, die, ja, ich spoiler schon mal, die leider verhindert, dass er bei Dakar dabei ist in diesem Jahr. Naja, so ganz weg ist er nicht, denn er wird hier bei Dakar FM natürlich dann zu hören sein als unser Experte. Chrissy, vielleicht hier nochmal so ein ganz bisschen Hype Richtung Dakar FM, Richtung der Rallye Dakar, die jetzt startet. Hast du richtig Bock?
Ja, ey, ich meine Dakar, ne? Jeder, der mich so ein bisschen kennt oder Dakar FM verfolgt, der weiß, das ist schon so mein Jahreshighlight und wir nehmen euch mit, wir stecken euch an mit der Begeisterung. Das heißt, bei euch auch vom Wohnzimmer, aus dem Auto, egal wo ihr Dakar FM hört, kommt ihr mit uns in die Wüste und ich sag euch, das wird dieses Jahr nochmal intensiver. Wir haben fast 10 Fahrer, mit denen ich im Kontakt bin und wo wir hoffen, dass das alles klappt, dass wir da immer wieder wirklich direkten Kontakt mit Leuten vor Ort bekommen. Unter anderem Bradley Cox, Tobias Ebser werden dabei sein, kennt ihr schon aus Dakar FM. Und da ist zum einen der Kalender das perfekte Gimmick dazu und zum anderen, ich bin so hyped, ich habe so Bock und freue mich auch wieder mega auf euer Feedback da draußen, weil das ist jedes Jahr grandios und das ist auch natürlich die Motivation, da jedes Jahr dann doch noch ein bisschen besser zu werden und eine Schippe draufzulegen.
Und hier sind Howie und Chris.
Liebe Leute, ey, servus, moin moin und hallo allerseits, hier ist Dakar FM, euer Lieblingsradiosender, wenn es um Rallye, um Motorradfahren und den ganzen Zirkus drumherum geht. Ich bin hier am Start, aus Bremen raus, noch übrigens, denn bald schon sind wir zumindest gedanklich ganz, ganz weit weg im Sand und da nehme ich natürlich mit meinen besten Radiomagger, den Grissi. Grissi, wie sieht's aus?
Ja, Leute.
Bist du gerade in Hannover, ja, ne?
Ja, ich bin in Hannover, aber gedanklich schon halb in der Wüste, glaube ich, irgendwie so. Nice. Ne? Das,
so. Mikey, guck schon komisch,
ja,
ey.
Wir hatten letztens übrigens hier so eine Situation, dass irgendjemand gesagt hat, also nur so und so viele Tage bis Weihnachten und ich habe irgendwie gesagt, oh, das sind nur noch 17 Tage bis Dakar oder so. Und ich gucke, was? Ja, so erkennt man klar die Prioritäten. Aber wir sind ja heute auch wieder mit Verstärkung hier. Mike ist wieder am Start, denn wir sind immer noch bei Mike's Way to Dakar.
Ja, servus, servus Leute. Ich bin gedanklich auch schon in der Wüste, aber leider hat sich mein Traum irgendwie in Luft aufgelöst. Genau.
Ey, also Mikey, bevor wir richtig loslegen, ne? Wir haben eben ein bisschen längeres Vorgespräch gehabt als sonst und ich habe dich, glaube ich, dreimal gefragt, wollen wir das eigentlich jetzt machen? Und du so, ja klar, Leute, seid ihr dumm? Natürlich machen wir das jetzt. Weil, ihr könnt ja Mike nicht sehen, aber der liegt gerade und ich glaube auch, weil er liegen muss. Denn es sind ein paar Dinge passiert, die, ey, wir fallen mal mit der Tür ins Haus, die dazu geführt haben, dass dein Traum dieses Jahr noch nicht wahr wird, ne?
Ja, ich erkläre mal kurz. Mhm. Also, groß und ganz, ich war in Marokko zur Vorbereitung. Es lief eigentlich alles mehr als perfekt, also echt richtig geile Zeit gehabt da unten. Ich muss auch sagen, ich war wirklich auf einem richtig guten Level, habe mich richtig wohl gefühlt, war guter Dinge und bin dann eigentlich 2-3 Tage vor Schluss, eigentlich war das Training schon so gut wie vorbei, bin ich in einer, ja, so einem kleinen Sprung, eigentlich nichts extra Großes, bin ich normal gesprungen, also eigentlich echt nichts Wildes und bin da bei der Landung in so eine kleine Gehgehang reingesprungen und das war eigentlich gar nicht das Problem, aber mein Fuß, da war nicht hundertprozentig auf der Fußraster und der Erstang war sie nach hinten unten weglappt und auf den Boden drauf knallt und das war dann eigentlich so, ja, da wusste ich dann in dem Moment sofort, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, so, hast du es sofort gemerkt, ne? Aber ja. Da, man merkt es einfach, ne? Also als Sportler merkst du das.
Ich wusste sofort, es ist, also entweder das gibt es schmerzhafte Dakar oder es wird, also es ist vorbei. Ich habe da noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, also mir wurde es dann noch direkt schlecht. Ich bin dann abgestiegen, bin hingelegen, mir wurde es direkt schlecht.
Ja.
Habe sofort den Stiefel rausgemacht und meine Kollegen, die dabei waren, die haben sich echt gut um mich gekümmert. Die haben zwar alle gemeint, das ist halb so schlimm. Das ist irgendwie nur ein Bänderriss oder vielleicht ein Fußbohrer.
Und ja, das aber selbst das wäre doch aber ein Aus, oder nicht?
Oder wär's ja, also mit einem Bänderriss oder mit einem gebrochenen Fuß wäre ich, denke ich, an den Start gegangen. Das war eigentlich auch das Ziel dann. Da hätte man können vielleicht mit... nee, das war auf jeden Fall, also klar, wenn man das jahrelang sich darauf vorbereitet, da kann ich wegen einem gebrochenen Fuß eigentlich jetzt nicht sagen, ich fahre nicht. Und habe dann auch schon mit meinem Doktor in Deutschland Kontakt aufgenommen. Der hat gesagt, du, wenn du Fuß brauchst, da hau mal Schraube rein und dann kannst du fahren.
Es hat mich gerade so ein bisschen hier, ich habe mal Long Way Down gesehen, als Ewan McGregor sich den Fuß gebrochen hatte vor seiner großen Tour. Da haben sie dem so Löcher da immer in den Schuh reingebohrt, damit er sich da irgendwie, keine Ahnung, besser durchlüftet wird und besser, oder nee, damit der Fuß da richtig reinpasst und sowas, ne? Ey, ihr seid alle komplett wahnsinnig, aber ich kann's nachvollziehen. Ich habe auch verletzt schon so dummes Zeug gemacht und so. Und ich glaube dir sofort, Mikey, dass du das gemacht hättest. Stimmt.
Ja, nee, also wie gesagt, das war dann eigentlich auch, bis ich daheim war von Marokko, mein Ziel, dass ich noch auf jeden Fall fahre. Ich bin in Marokko in ein Krankenhaus, wir sind dann nach Sagora. Da habe ich ein Röntgenbild gemacht, da hat man eigentlich gar nicht so viel gesehen auf dem Röntgenbild. Man hat gesehen, okay, der Knöchel ist gebrochen. Und unter am Schienenwadebein ist so ein Stück abgebrochen. Aber mein Doktor hat auch gesagt, du, das ist gar nicht so schlimm, da können wir vielleicht was machen. Bin dann direkt einen Tag später heimgeflogen, habe mir einen Flug organisiert, bin direkt nach Deutschland. Und ich habe aber schon so, schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich habe mir den Fuß schon mal gebrochen und habe auch schon Bänder abgehabt und ich hatte noch nie solche Schmerzen. Und ich hatte direkt so ein bisschen das Gefühl, dass Achillessehne ab ist. Und wo ich dann im Krankenhaus angekommen bin in Deutschland, haben wir dann direkt Ultraschall gemacht und MRT und dann haben wir sofort gesehen, dass Achillessehne ab ist. Also ziemlich, also die war richtig auseinandergerissen. Und das war dann der Grund, warum ich jetzt bei der Dakar nicht an den Start gehen kann. Ich war dann direkt operiert, einen Tag später, und bin jetzt heute bei unserer Ausstrahlung bzw. bei unserer Aufnahme entlassen worden. Und ja, mega scheiße, aber ich denke,
ja,
also gehört dazu zum Sport.
Ja, ja.
Ist zwar echt scheiße gelaufen, wenn man sich ein Jahr auf so Rennen vorbereitet und eigentlich nichts anderes macht.
Ja.
Auf jeden Fall, aber ich habe mit dem Veranstalter schon abgeklärt, dass ich 2025 höchstwahrscheinlich an den Start gehen kann. Und das ganze Startgeld und auch mein Kameramann und alles auf 25 verlegen kann, ja.
Ach, da haben Grissi und ich schon drüber geredet im Vorfeld, wie das wohl ist. Und da haben wir so gedacht, boah, das sind doch bestimmt solche Penner, die sagen, ja, Pech gehabt, du Otto. Nee, aber ist ja mega von denen, ehrlich jetzt.
Dachte ich auch, wirklich, ich dachte, das ist ein richtiges Problem. Aber ich habe dann direkt angerufen, die habe gesagt, du, 2025 kann ich eigentlich starten. Das ist jetzt gerade noch in Klärung, aber ich denke, dass das zu 90% durch ist. Und dann kann ich mich ein Jahr zum Beispiel vorbereiten. Und erstmal fit werde, jetzt gesund werde und dann Vollgas Richtung Dakar. Ja, genau.
Ja, richtig krass, ey. Ah, ja, aber dann, also, ich meine, ja, das ist natürlich super ärgerlich und schade, aber denk mal trotzdem, dass das Positive dann im Kopf behalten, 2025 dann erst recht. Und ich darf dir auch vom Discord und diversen Nachrichten aus der ganzen Hörerschaft hier noch beste Genesungswünsche. Und die sind alle traurig und finden das alle scheiße, dass du nicht mitfahren kannst. Aber da ist auf jeden Fall ganz viel Support auch draußen und so. Dafür auch danke an euch alle.
Ja, auf jeden Fall. Ich mich auch mal kurz noch bedanken. Ich habe das Ganze heute auch veröffentlicht auf Facebook und Instagram. Und ich habe, also das ist echt verrückt, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, wie gesagt, wo man eigentlich gar nicht kennt, beziehungsweise wo halt Dakar verfolge, wo das mitfiebern und so. Also wirklich danke dafür und vor allem auch Riesendank für die Leute, die gespendet haben, für den Kameramann. Ich habe das Geld zwar nicht zusammenbekommen, aber ich habe den Marc jetzt trotzdem angemeldet, also er wäre jetzt trotzdem mitgegangen, mein Kameramann. Und die Anmeldung ist jetzt für nächstes Jahr auf jeden Fall übergegangen. Das heißt, der Markt geht nächstes Jahr mit. Und auch nochmal danke dafür. Und das Gewinnspiel findet auf jeden Fall trotzdem statt. Genau.
Genau, und das Gute ist, dass, also, gut traue ich mich ja fast nicht zu sagen, aber das so ein bisschen Schöne ist ja, Mike, dass ich dich gefragt habe, ob wir dich dann ab und zu, weil wir die Dakar natürlich hier auf Dakar FM wieder wie die letzten Jahre jeden zweiten Tag mit einem Update begleiten werden. Und da konnten wir dich jetzt so auch als Experten, der ab und zu mal da dabei ist, gewinnen. Was ich persönlich, also wir hätten dich viel lieber im Biwak angerufen und mit dir gequatscht, ganz klar. Aber was ich persönlich auf jeden Fall mega finde. Und so können wir dir vielleicht auch mit ein bisschen Beschäftigung die Zeit so ein bisschen versüßen.
Bin ich gern dabei.
Das können wir da schon mal anteasern.
Oh Gott, ey, mir geht gerade so viel durch den Kopf. Ey. Ich würde, also, erstmal von mir auch nochmal, ich habe dir bei Instagram jetzt noch nicht geschrieben, aber Grissi hat mir das gleich weitergeleitet, als er das mitbekommen hat. Also erstmal von mir auch, es tut mir wirklich leid. Ich kann es sicherlich nicht in vollem Maße nachempfinden, aber schon in vielerlei Hinsicht so. Wir haben ja in der Folge, als wir über Verletzungen und Sport und Physis geredet haben, da haben wir auch drüber geredet, was das mit einem macht, auch im Kopf und so weiter. Und du hast eben im Vorgespräch auch schon gesagt, dich fuckt halt richtig ab oder dich nervt, dass du halt im Moment auch gar nichts machen kannst. Also es ist fast noch schlimmer, als nicht Dakar fahren zu können, dass du einfach still liegen musst. Und das fühle ich halt komplett, ne? Also bei mir ist das so, wenn ich keinen Sport mache, und das merke ich jetzt gerade, weil ich wieder Gott sei Dank mehr Sport mache gerade, dass mich das voll runterzieht und dass da wahrscheinlich wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass es messbar ist, dass irgendwelche Hormonspiegel und so sich wie so ein Drogenentzug, ja, dass sich das wirklich im Körper widerspiegelt. Deswegen, ich fühle es komplett. Also, was für eine Strategie hast du? Wie gehst du damit um? Haust du dir Netflix rein den ganzen Tag, lenkst dich ab oder was machst du?
Ja, witzigerweise, wenn ich als irgendwo unterwegs bin oder eigentlich mein ganzes Jahr voll in meinem Trainingstrott bin, denke ich mir jedes Mal, ich möchte mal unbedingt wieder mal eine Runde PlayStation spielen oder möchte mal einen Film anschauen oder irgendwas machen, wo ich halt sonst nie Zeit dafür habe. Und jetzt hätte ich Zeit dafür und ich habe jetzt wirklich, ich liege jetzt schon seit 4-5 Tagen rum und ich habe noch nichts gemacht. Ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange, PlayStation raushole, habe ich nach 10 Minuten keine Lust mehr. Oder ich fange eine Netflix-Serie an, dann höre ich nach 10 Minuten wieder auf. Ich bin jetzt gerade ein bisschen dran am Englisch-Vokabel lernen und am Spanisch-Vokabel lernen.
Ach, krass, das ist mal ein bisschen aufrischt. Ja.
Aber ich denke auch, dass ich jetzt nach Weihnachten, also ich denke jetzt, dass ich mal 2 Tage noch so Ruhe mache. Und ab Montag will ich eigentlich wieder anfangen mit trainieren. Das heißt, Oberkörpertraining.
Ja, das kannst du machen, ne?
Genau. Stimmt. Ich denke, dass das auch gut ist. Also für den Kopf vor allem und auch für...
Ja, ja.
Ich denke, dass es auch bei der Heilung hilft. Ich glaube, dass das wissenschaftlich bewiesen ist, dass das bei Bänderheilungen und bei Sehnenheilungen hilft. Wenn man sich körperlich bewegt. Und das ist auf jeden Fall jetzt mal... Ja, auf jeden Fall...
Wenn du jetzt ein Profifußballer wärst, die werden ja mal mit Geld zugeschmissen, da hättest du wahrscheinlich jetzt so einen Personal Doctor, der darauf spezialisiert wäre und so. Hast du auch irgendwie einen speziellen Arzt für sowas, einen Sportarzt oder so? Oder bist du einer wie wir einfach, der dann in die Klinik geht und Reha macht?
Also ich habe tatsächlich einen speziellen Arzt. den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Der hat mich beim Oberschenkel-OP, hat er mir mal richtig viel geholfen.
Ja.
Und seit dort bin ich immer bei dem. Der operiert auch die ganze SC-Spieler, also quasi vom SC Freiburg. Mhm.
Ah, okay, krass. Da ja, der ist schon richtig ein Profi, ne? Ja.
Und der hat mich jetzt operiert. Und ja, da bin ich wahrscheinlich jetzt dann auch ab Januar, also vermuten wir dann im Stützpunkt von der SC-Frau, also quasi von der Frau-Fußballmannschaft. Ja. Die haben da so Unifit, wo sie quasi die ganze verletzte Sportlerin haben, wo trainieren. Und ich denke, dass ich da auch wieder hinkomme und das ist ganz cool. Da hast du dann Physio, da hast du dann Übungen und das ist dann schon echt sehr professionell aufgezogen.
Das ist ja cool, ey. Und da hat man die Option oder ist das halt, weil du den Doktor kennst, dass
man da hinkommt? Ich glaube, dass man so einfach da nicht reinkommt, aber ja. Also das sind jetzt auch ältere Leute zum Teil. Ich weiß nicht, was die da zu suchen haben oder was die da machen. Aber das ist eigentlich so eine Art, ich glaube, das ist so eine Art Reha-Stützpunkt, wo halt die SC-Frau und auch die Handballspielerinnen hinkommen. Ich denke, dass da vom SC Freiburg, also vom richtigen Sportclub, dann, dass die nochmal extra Abteilung haben.
Ja, weil das macht ja auch wahnsinnig viel aus, ne, wie die Nachbetreuung ist und so ja, mit Physio und allem drum und dran, ob das einfach so, kriegst du irgendwie 3 Einheiten und machst da so einen Standardkram oder ob das halt richtig, richtig gut ist, sage ich jetzt mal. Das ist schon echt großer Unterschied.
Genau.
Wie wirst du jetzt die Dakar erleben? Wirst du, hast du das Gefühl gerade, dass du sagst, ich schließe mich ein, ich will nichts davon hören, ihr Penner, ich will selber gern fahren, oder ziehst du dir jede Sekunde da was rein? Woher holst du dir Infos?
Boah, schwierig. Also letztes Jahr war es ja so, wo ich ausgefallen bin.
Ja.
Da wollte ich gar nichts mehr von der Dakar wissen. Da habe ich wirklich
komplett Verständnis.
Ja. Alles blockiert.
Ja, ja.
Aber dieses Jahr ist es, glaube ich, schon so, dass ich sage, ich verfolge alles. Weil mich interessiert es auch extrem.
Du kennst ja auch viele da einfach persönlich.
Ja, ich kenne echt mittlerweile viele. Und ich war jetzt auch, wo ich in Marokko war, war der Van Beveren da und der Tosha Scharena. Die fahren beide fürs Honda-Werksteam. Und mit denen war ich dann abends auch mal Tennis spielen und so. Und das ist halt schon geil, wenn du die Leute dann kennst und dich mit denen gut verstehst. Und dann verfolgst du die bei so einem Rennen.
Ja.
Also ich denke, ich werde wahrscheinlich so wie früher jede Sekunde verfolgen. Ich werde wahrscheinlich die 2 Wochen nichts anderes machen wie Dakar-Schau. Und natürlich Eurosport. Dann Live-Ticker und YouTube und ja.
Geil, ey. Und dann bei uns im Podcast noch.
Mega. Genau.
Das wird großartig. Und gerade hier, ne, ich glaube, die zwei, die du gerade hier genannt hast, Van Beveren und Scharena, Honda ist ja mit einem riesigen Aufgebot. Oh, jetzt spoilere ich schon wieder unsere eigene Show eigentlich, wo wir das alles erzählen wollen. Aber ich bin schon wieder heiß. Ja, ich glaube, die Jungs sind gut drauf und mal gucken, was da dieses Jahr so geht.
Ja, nee, mal schauen, bin auch gespannt.
Auch gerade für, was ich super spannend finde, ne, Tobi Ebster, den kennst du ja auch ganz gut.
Ja.
Seine erste Dakar und dann noch in der Malemoto-Klasse und so, wird sicherlich auch spannend.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber wenn wir schon mal dabei sind mit den Infos und so, was sind die Kanäle von, also ganz konkret, woher kriegst du Infos? Hast du Kanäle, die wir nicht haben? Und wir haben ja immer das Problem, darum gibt es auch Dakar FM übrigens eigentlich, weil es zum Beispiel im deutschsprachigen Raum so wenige Quellen gibt. Ne? Da gibt es irgendwie dann Internetblogs, Zeitschriften, die was rausbringen und so weiter. Aber so richtig live verfolgen ist ja super schwer.
Du, im Endeffekt schaue ich auch nur den Live-Ticker an.
Ja, ne?
Also quasi, was gibt
es
da? Ich meine, das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, wo ich das letzte Mal Dakar verfolgt habe.
Mhm.
Aber damals gab es noch Tracking Dakar, das war eine holländische Seite. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber eigentlich war der Dakar Live-Ticker eigentlich das Einzige, was ich halt so verfolgt habe.
Ja, ja, und halt Eurosport, ne? Und
ja, klar,
die Highlights, was die Dakar selber auf YouTube bringt.
Ja.
Ja, das ist so die Option.
Ja, aber da sind wir auch am Start.
Und das Dakar FM natürlich, ne? Also wir haben auch wieder den Pressezugang und so. Also da werden wir alles Mögliche tun. Und das kann ich auch schon mal sagen, wir sind mittlerweile, also ich habe noch ganz, ganz viele Kontakte bekommen.
Dieses Jahr wird nochmal eine Nummer draufgesetzt, liebe Leute da draußen.
Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 9 Fahrern oder so.
Mega.
Ja. Mit denen wir versuchen, über das Rennen in Kontakt zu kommen und das wird gut.
Also auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist auch das Einzige, Mike, auch es hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, aber dass wir dich hier auch noch als Ansprech machen, ist natürlich das Obergeilste und ich freue mich natürlich super doll drauf. Für mich hat sich ja nichts verändert, ich bin super heiß drauf, nur dass ich dir nicht mitfiebern kann von hier zu Hause. Aber das wird auf jeden Fall eine geile Zeit. Also das kann ich schon mal sagen hier bei Daka FM, ich bin ja wieder ein paar Tage davon in Österreich, witzigerweise, weil ich berufsmäßig da bin. Aber entweder wenn wir einen Gast, wieder Gast, Kommentatoren haben hier oder Moderatoren oder ich krieg's auch hin, von da was zu machen. Vorbereitungen laufen so.
Ja, ja.
Dass ich da ein Ministudio aufbaue.
Sehr geil, sehr geil. Genau, das kriegen wir alles hin. Also da könnt ihr euch schon mal drüber freuen, aber in Anbetracht der Zeit, und da ich mich selber jetzt schon wieder so oft verquatscht habe, bevor mir das jetzt wieder passiert, wir haben ja noch ein Thema von deinem Weg zu Daka auf, Mike. Und wir haben die letzten beiden Daka-Rennen, wo wir einfach mal mit dir so ein bisschen einen Recap machen wollen.
Jawohl.
Und ganz zum Schluss gibt es dann auch für euch nochmal ein paar Infos, wann ihr euch auf das Gewinnspiel freuen könnt. Genau, Mike. Wann war denn deine erste Dakar und was hast du da für Impressionen, für Eindrücke, Gedanken im Kopf, wenn du das erste Mal zurückdenkst? Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich habe dich da auch ein paar Mal im Interview gesehen, war das dann noch mit einem Team, also nicht in der Malemoto-Klasse.
Genau, meine erste Dakar, die war 2022. Das war mit Bas KTM. Da habe ich mich quasi eingemietet mit Sponsoren. Und ich muss sagen, das war ja auf jeden Fall die beste Dakar bis jetzt. Und ich glaube, das schönste Erlebnis, was ich so jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe so viele Eindrücke gesammelt da und auch das Ziel erreicht. Also quasi, ich bin ins Ziel gekommen. Und bin, glaube ich, auch der jüngste Deutsche, der das jemals geschafft hat. Bis heute. Und ja, also war auf jeden Fall eigentlich die perfekte Dakar, würde ich sagen. Ich bin jetzt zwar ergebnistechnisch, wäre da wahrscheinlich einiges mehr drin gewesen. Ich war, glaube ich, 46. am Ende. Von 140, 150 Teilnehmer war es dort noch. Aber trotzdem, das war im Endeffekt war das Ziel, ins Ziel zu kommen. Das habe ich erreicht. Das lief alles perfekt. Bin nicht einmal gestürzt. Ich war jeden Tag unverletzt im Ziel. Ich habe zwar wenig Spaß gehabt in den zwei Wochen, weil es war echt eine Qual und auch mental echt eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, das war ja also ein rundum echt eigentlich eine perfekte Dakar.
Oh cool, da habe ich schon wieder gleich zig Fragen. Und zwar BAS, für alle, die das nicht kennen, das ist ein Team, die sitzen in Holland. Und ist mitunter auch so die Nachwuchsschmiede für so Richtung KTM-Fahrer und so. Die sind sehr eng verbunden. Und ich denke, Mike, ich weiß nicht, das ist schon so, also arg viel näher kommt man eigentlich nicht an das Gefühl von einem Werksteam als Privatfahrer, der nicht als in einem irgendeinem Factory-Team fährt. Also die sind schon super professionell.
Auf jeden Fall. Also ich war da echt rundum versorgt. Ich habe da einen Mechaniker gehabt, der hat jeder abends Motorrad perfekt vorbereitet. Wir hatten Physiotherapeut dabei. Wir hatten richtig geile Stimmung im Team. Wir waren alles relativ junge Leute. Also da war der Bradley im Team, da war der Mason Klein im Team.
Ach krass, die ganzen großen Namen von heute so, die waren damals schon. Ah, krass.
Dann noch ein Belgier und noch zwei andere und wir haben uns so gut verstanden alle zusammen. Und wir sind ja zusammen auch die Relais du Maroc Fahrer davor. Mhm. Wir waren in Spanien zusammen zum Trainieren.
Geil.
Wir haben uns in Holland mal getroffen beim Team zum so Lehrgang machen. Das war alles wirklich perfekt. Das war auf jeden Fall die geilste Zeit in meinem ganzen Leben.
Ja, cool. Läuft gerade so ein bisschen beim Kopfkino ab, wie so ein Film, weißt du?
Nee, es war auch wie ein Film. Also im Nachhinein.
Ja.
Damals, wo der Dakar dann war, das war wirklich ein Albtraum, das Rennen. Aber jetzt im Nachhinein war das wirklich, also die 3-4 Monate, wo wir da die Marokko-Relic-Fahrer sind und die Vorbereitung auf Dakar hin und das Rennen, das war alles perfekt.
Also klingt auch ein bisschen so, als wäre das echt die Grundsteinlegung gewesen für so deine Ambitionen von heute, ne? Also warum du vielleicht so viel Power hast, so für die ganze Sache, so viel Durchhaltevermögen, ne?
Hm. Ich würde auch eigentlich, wenn ich zu viel Geld hätte, würde ich sofort wieder mit dem Team fahren.
Ja.
Das war, das war so cool.
Ja.
Die Stimmung im Team dort und das professionelle Umfeld und so, die Dakar war auch viel einfacher wie jetzt letztes Jahr, die 5 Tage, wo ich da wo ich mitgemacht habe und jetzt auch allein schon die Vorbereitung dieses Jahr war 10-mal so anstrengend wie die Vorbereitung auf meine erste Dakar, weil das Team hat einfach fast alles gemacht und ich habe jetzt dieses Jahr eigentlich fast alles selber gemacht.
Alles selber, ja. Ja.
Ja.
Wenn du sagst, Mensch, wenn ich Geld ohne Ende hätte und so, was macht das kostentechnisch aus? Also sprich Malemoto versus du würdest jetzt mit dem BRS-Team fahren. Ich meine, es gibt auch noch andere Teams, Nomadas zum Beispiel, die waren ja bei uns, also die sind halt kleiner und will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber wahrscheinlich nicht so auf einem ganz so professionellen Level wie jetzt BRS. Was kannst du uns da so einen groben Einblick geben? Also natürlich nur das, was du möchtest oder sagen darfst.
Ich glaube, das Servicekosten liegen bei 20.000 bis 25.000 Euro.
Ja, schon Ansage, ne?
Das heißt, das Geld müsste man quasi aufbringen, dass man quasi im Team fährt.
Ich denke mal so, das ist so ein bisschen der Unterschied so von den, also wenn du das jetzt mit heute vergleichst und so weiter, da, du hast ja Musiker, die müssen ihren ganzen Scheiß immer dringend auf die Bühne schleppen, ein bisschen Soundcheck machen, dies, das und so. Manche haben halt ein Team um sich herum, haben Roadies und stellen sich einfach, lassen sich am Ende die Gitarre umhängen und ballern einfach, ne? So ungefähr. Ja, ey, krass. Also, meine größte Sorge war natürlich, Mike, du hast vor ein paar Folgen schon gesagt, ja, man muss auch gucken, wie lange man das machen kann und so weiter, dass du irgendwie sagst, boah, vielleicht ist das irgendwie ein Wink von oben, aber dass du jetzt schon sagst, ich greife definitiv an. 2025, das beruhigt mich ganz, ganz dolle. Sag doch mal ein bisschen wie es dann weiterging bei dir danach, weil du sagst ja, die Dakar, das wäre irgendwie nicht so gelaufen, wie du geplant hast.
Du meinst jetzt die letzte Dakar?
Ja, ja, genau.
Also im Endeffekt war dann, wie gesagt, 22 war perfekt und dann wusste ich danach auch gar nicht so richtig, wie es weitergeht, weil ich hatte echt ein, zwei Angebote aus dem Autoteam, wo ich dann echt überlegt habe, ob ich vielleicht ins Auto gehe.
Weil da muss ich mal kurz rein, Mike, das hört man ja oft so, woher kommt das? Ich meine, das sind doch eigentlich zwei verschiedene Sachen. Warum
ja,
das so?
Ja, das Gute ist halt, dass mir als Motorradfahrer wirklich halt einfach gut navigieren können. Weil wir müssen auf dem Motorrad, müssen wir fahren und navigieren. Und dann sind die Autofahrer da meistens ja, sehr fasziniert davon. Vor allem, ja, dann noch ein junger Kerl, dann kann er navigieren, ist Motorrad gefahren. Ja, das wird einfach gesucht, sag ich mal, ne? Und ja, das war dann so ein bisschen eine Überlegung. Aber ja, weil mein Ziel hatte ich da nicht erreicht. Also ich wollte Dakar fahren, ich wollte ins Ziel kommen und ich wusste nicht, dass da profitechnisch jetzt eh nichts, ja, nicht viel drin ist. Und dann dachte ich, okay, geh mal ins Auto. Und aber irgendwie war es, glaube ich, so, dass das Autoteam, für das wo ich fahren wollte, das hat mir dann, glaube ich, im Juli abgesagt, weil die hatte dann irgendwie das Geld nicht zusammen.
Achso, du hast es also ernsthaft in Erwägung gezogen?
Ja, ich wollte eigentlich wirklich im Auto fahren. Und habe dann relativ kurzfristig dann aber die abgesagt, dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich durch Motorrad. Und dann habe ich aber das Geld nicht zusammenbekommen, beziehungsweise ich wusste, dass ich das Geld jetzt in dem Vierteljahr nicht zusammenbekomme. Und dann wusste ich, okay, dann fahre ich Marathonwertung, weil das wäre auch noch ein neues Projekt, wo man starten könnte. Und dann bin ich da quasi mit vollem Ehrgeiz, habe ich mich da reingehängt, habe Sponsoren gesucht, habe mich vorbereitet, habe das Motorrad gerichtet und bin dann jetzt Sommerjahr bei der Dakar gestartet. Eigentlich ohne großartige trainiert, also ich war quasi auch davor noch verletzt, war nicht top vorbereitet und war auch noch richtig krank davor. Und bin dann in die Dakar gestartet, wirklich, also perfekt. Also ich bin die ersten fünf Tage, war ich, glaube ich, in der Marathonwertung auf Platz 2. Sogar Etappe-Sieg geholt. Und war in der Overall-Wertung, glaube ich, in der Top 40, Top 35. Also ich war gerade mal 20 Plätze weiter vorne wie das Jahr davor, obwohl ich eigentlich nicht trainiert habe. Und allein schon durch die Erfahrung, wo ich gesammelt habe bei der ersten Dakar, habe ich da eigentlich so viel gelernt, dass das gereicht hat für so gute Platzierung.
Woran lag das? Du hast gerade gesagt, dass die erste Dakar echt eine Qual war für dich. Und in der zweiten Dakar jetzt, obwohl das ja erstmal die Marathonwertung und alles selber und so, wo waren da die Unterschiede? Also, dass du sagst, die erste war echt eine Qual. Was hast du anders gemacht? Wo drin lagen die Erfahrungswerte, die dir dann geholfen haben, da besser durchzukommen?
Also bei der zweiten Dakar war es ja dann so wirklich, dass die Last abgefallen war. Ich meine, das war wirklich, bei der ersten Dakar war die ganze Zeit die Angst dabei, dass ich ausfall. Ja. Ich meine, ich wusste, ich habe das perfekte Material, ich habe das perfekte Bike, aber da muss ja wirklich, da kann so viel passieren.
Und wir haben schon drüber gesprochen, das führt ja oft dazu, dass was passiert, ne?
Genau. Und ich war dann irgendwie so fixiert auf die Zielankunft. Ich hatte einfach nur das Ziel im Kopf, ins Ziel zu kommen. Und das hat mich dann irgendwie so fertig gemacht, weil ich wusste, okay, da ist einer hingeflogen, da liegt mit einem Hubschrauber abgeholt. Da steht wieder einer am Straßenrand mit einem kaputten Motor. Und ich habe so wirklich Fantasie im Kopf, die letzte Frage, dass wirklich alles passieren kann. Und das war dann irgendwie, wo ich dann im Ziel war, also gerade jetzt die zweite Dakar und jetzt auch jetzt bei der dritte Dakar, wo ich jetzt eigentlich mich darauf vorbereitet habe, bin ich da viel lockerer rangegangen, weil ich einfach wusste, okay, ich habe mein Ziel erreicht, was ich mein Leben lang erreichen wollte.
Ja.
Und ja.
Ist ja auch irgendwie ein Klassiker, habe ich eben schon gedacht, dass bei so einem, du hast gesagt, ein kleiner Sprung, eigentlich total harmlos alles und so, dass da sowas passiert, ne?
Ja.
Bei dem ganzen Scheiß, den du machst, ja.
Das ist echt scheiße.
Ey, diese Kopfkino-Nummer kenne ich komplett, ne? Und das kann einen dann wirklich, lässt einen dann so unsicher fahren manchmal. Also es wird bei dir sicherlich wahrscheinlich immer noch auf einem super Niveau sein, aber dass man auf jeden Fall nicht seine Top, Leistung abrufen kann, ne? Das kann ich schon sehr nachvollziehen, auf jeden Fall.
Mhm. Genau. Und dann war ich eigentlich gut dabei. War bis zu Tag 5 in der Top 3 in der Marathonwertung und bin dann mit Benzin im Tank, beziehungsweise mit Wasser im Tank
ausgefahren.
Was noch viel ärgerlicher war, beziehungsweise noch viel schlimmer war, wie jetzt mein Ausfall jetzt vor der Dakar für mich.
Ja.
Weil ich echt gut dabei war und
ich kann
die Marathonwertung auf jeden Fall in der Top 3.
Und du nichts falsch gemacht hast, ne? Du hast ja nichts falsch gemacht. So,
ich habe nichts falsch gemacht. Ja. Und es ist irgendwie, wenn du dann jetzt selber schuld bist, irgendwie noch viel schlimmer, wenn du selber schuld bist. Ich meine, jetzt bei dem Unfall, was ich jetzt hatte, wusste ich, okay, ich bin selber schuld. Na klar, war ein bisschen Pech dabei. Mhm. Aber irgendwie war das jetzt für mich nicht ganz so schlimm, wie wenn du irgendwie vom anderen Fahrer abgeräumt wirst oder gar so irgendwie
ein Problem,
wo du eigentlich gar nicht so viel kannst.
Falls verständlich. Mikey, ey, wenn du Zeit hast jetzt über den Jahreswechsel, ne? Hör dir doch mal die Folge Dakar FM an von dem Tag. Da haben wir nämlich über dich berichtet.
Da erinnere ich mich noch dran.
Da sind wir voll ausgerastet, ey. Weil du warst halt unser deutscher Fahrer da und so, ne? Wir haben das alles mit. Und wir waren auch so überrascht, dass es echt gut lief.
Ja.
Und da waren wir auch wirklich hier auch todtraurig mit dem Publikum
zusammen. Wir waren da echt voll emotional dabei, ne? Das ist.
Ich such dir die mal raus, Mike. Musst du nicht suchen.
Ja, das
such dir
mal raus. Und das war Dakar 2. Und das war eigentlich dann der Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe: Okay, also jetzt muss ich da dranbleiben. Ich bin jetzt der Dakar Mitfahrer. Mit relativ wenig Vorbereitung und bin so gut mitgefahren.
Ja,
und dann bin ich danach direkt die Touareg-Rallye gefahren im Auto, da haben wir gewonnen.
Nice.
Dann bin ich die Olympia-Rallye gefahren auf Motorrad, da habe ich auch gewonnen. Und jetzt eigentlich auch sonst das restliche Jahr, war zwar kleinere Verletzungen dabei, aber ich war wirklich hochmotiviert, ich war top vorbereitet und ich vermute mal, weil man kann es nie, aber auf jeden Fall Top 3 wäre auf jeden Fall möglich gewesen in der Marathonklasse. Vom reinen fahrerischen
Tempo. Heftig, ja.
Und jetzt ist halt so, jetzt müssen wir da durch. Und ich bin auf jeden Fall wieder hochmotiviert.
Mike, ich sag dir, wenn dein Leben mal verfilmt wird, ne? Das ist die perfekte Story, Mann. Da muss immer vor dem großen Finale, bevor es alles am Ende gut wird, muss es ja immer nochmal so ein Einknick geben.
Das ist so.
In jedem Film ist das so.
Ja.
Man denkt immer am Ende, der Held schafft es nicht.
Und auch bei Toby Price, ne? So Paying the Price, der Film von ihm und so, da ist es ja genauso.
Richtig.
Dieser Plot-Twist. Gutes
Beispiel. So, genau. Das nehmen wir jetzt mal als ganz klaren Beweis dafür, dass nächstes Jahr richtig, also übernächstes Jahr richtig gut läuft.
Ja, was mir jetzt mal, eigentlich was mich jetzt so richtig aufregt, ist, dass man quasi einfach eine Chance gehabt hätte, da vorne mitzufahren, mit du hättest können die Leute was beweisen, du hättest können, wenn du da wirklich jetzt mal vorne mitgefahren wärst und der erste drei in der Marathonwertung, der hätte halt echt können dir noch ein paar Sachen mehr aufbauen für nächstes Jahr.
Ja.
Und das Ganze muss jetzt halt nochmal ein Jahr warten. Und das ist das, was mich eigentlich so am meisten aufregt, weil jetzt kann ja eigentlich die ganze Arbeit, wo ich jetzt halt ein Jahr da reingesteckt habe, meines war jetzt nicht umsonst, aber
ich kann das Gefühl auch voll nachvollziehen, einfach so, ne, dass man dann schon auch in erster Linie denkt, das war jetzt halt doch irgendwie so ein bisschen für den Arsch und so, dass und dass das halt auch einfach braucht, um da dann irgendwann zu sagen, okay, gut, jetzt voll motiviert und positiv wieder so. Das ist ja auch echt nochmal krass, dass du hier bist heute und das mit uns aufnimmst und so.
Jeden, Alter. Und wenn, ne, du bist ja bei Top-Ärzten und du hast eine mentale Stärke, im Frühjahr geht's schon wieder weiter und zack.
Ne? Genau.
Wer weiß, was alles so kommt, ey. Wie hinter den Kulissen kann ich nur sagen, da sind wir auch ein bisschen am Plan dran, auch wo Mike eine Rolle spielt, da müssen wir ein bisschen ausklamüsern. Das wird schon ein geiles Jahr nächstes Jahr. So oder so, ne? auf dem Weg zur nächsten Dakar.
Definitiv, ey.
Leute, ey, unsere Zeit ist schon wieder rum hier bei Dakar FM. Das verging heute wie in Saudi-Arabien hier, wie man sagt. Wie im Flug nach Saudi-Arabien.
Im Wüstensand verweht, ey. Dann aber noch ganz kurz, ne? Wir haben gerade besprochen, dass wir Anfang nächsten Jahres, in der ersten Januarwoche, am 3. werden wir dieses Gewinnspiel aufnehmen. Das heißt, ich weiß, Howie, du bist der Veröffentlichungschef.
Ja.
gib mal einen Tipp ab. Wann ist das dann irgendwo online,
Die Leute rechnet mal damit, dass wir wirklich zum Start der Dakar hier die Preise rausballern. Dass das ziemlich
geil, genau, oder?
Es lohnt sich also so oder so einzuschalten, und wenn ihr mitgemacht habt, dann sowieso. Und ich denke mal, Mike, da hast du wahrscheinlich am wenigsten gegen, dass wir auch im nächsten Jahr sowas nochmal machen und da nochmal versuchen, dich ein bisschen zu supporten an der Stelle.
Auf jeden Fall, gerne. Und, so. Nice. Und beim Gewinnspiel bin ich ja, denke ich, auch dabei, oder?
Aber ja, ohne dich ist wir das unmöglich. Das ist
du bist da halt im Zentrum, ey.
Also nee, quasi hast du gar keine Wahl.
Ich richte jetzt mal die ganze Sache nachher hin, was man da alles gewinnen kann, und dann...
Mega. Mal gucken, wie wir das aufziehen. Da muss ich ja nochmal gucken, ob wir das nicht sogar mit Video irgendwie was hinkriegen und so. Das ist natürlich ganz geil, dass man das dann auch live verfolgen kann. Ja. Ne? Und wenn ich dann in Österreich bin, bin ich ja südlicher als du. Das ist ja schön. Kann ich mal südlicher als du aufnehmen, wenn wir uns hier unterhalten.
Das gibt's fein. Selber.
Fein. Ey, dann würde ich sagen, macht ihr euch mal jetzt eine schöne Weihnachtszeit, und ich weiß gar nicht, wann kommt der denn eigentlich raus, Chrissy? Noch vor Weihnachten?
Ja, hau raus.
Ne? Schöne Weihnachtszeit.
Hätte ich schon gesagt oder so.
Genau.
Unterm Tannenbaum legen nach dem fünften Glühwein
das
und sich dann nochmal da KFM gönnen, ist das doch hier genau.
Genau. Und dann macht euch ein paar richtig feine Tage schön aus. Ein paar aus der Hörerschaft, habe ich schon gehört, sind ja im Süden sogar, ne? Da, wo man Motorrad fahren kann mit leichten Klamotten. An die auch schöne Grüße an der Stelle. Und dann hören wir uns spätestens wieder in der ersten Januarwoche, wenn es wieder heißt Darker FM. Eure Grüße aus dem Dreck und Sand. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.